Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne weite Welt. Heute ist der 8. März 2021 und dieser Podcast heißt Stabil durch den Wandel. Guten Morgen, Herr Popp.
Ja, guten Morgen, Frau Herrmann. Und täglich grüßt das Murmeltier mit einer Standardaussage heute Morgen wieder. Wir haben einen wunderschönen Tag, stahlblauen Himmel, die Sonne scheint, der Silbersee macht seinen Namen wieder alle Ehre. Es wird halt ein wunderbarer sonniger Tag. Es sind aber noch -8 Grad. Die letzten Tage des Winters laufen jetzt gerade an. In den nächsten Tagen erwarten wir übrigens 10 Grad plus, aber weiterhin schönes Wetter und blauen Himmel und Sonne.
Ja, es ist wirklich sehr angenehm und wir wollen trotzdem jetzt mit den Themen schon gleich anfangen, denn es gibt wieder derer sehr viele. Gerade kam eine Leserzuschrift, da schrieb eine Bekannte, die also schon öfter uns auch geschrieben hat und wir auch schon hin und her, also wir kennen sie. Und sie schreibt, sie wollte heute viel Text ausdrucken, hatte nicht genügend Druckerpatronen, wollte die also schnell bestellen und musste feststellen, dass die Preise für die Patronen um 30% gestiegen sind und die Lieferzeit bis zu 4 Wochen beträgt. Und das ist vielleicht nochmal ein Anlass, darauf hinzuweisen, dass dies natürlich die ersten Anzeichen sind, ganz konkret für eine Beschädigung der Lieferketten. Ihr seht das auch. Manchmal stellen wir Produkte ein, die haben auch schon zwischen 2 und 4 Wochen Lieferzeit, weil eben zum Teil die Zulieferteile nicht mehr rechtzeitig kommen oder gar nicht mehr kommen. Manche Produkte gibt es schon gar nicht mehr. Andreas, es kommt ja manchmal der Vorwurf, ja, das ist Panik mit dem Zusammenbrechen der Lieferketten, aber das sind hier doch relativ deutliche Anzeichen dafür, auch die gestiegenen Preise in der Nahrungsmittelindustrie, dass da einiges in der Veränderung ist.
Ich denke, dass jeder eigenverantwortlich handeln muss und jeder muss das für sich selbst entscheiden. Was wir machen, ist, dass wir tatsächlich auch die Dinge, die wir so sehen, wie wir sie sehen, das ist authentisch, das stellen wir ein, womit wir nicht einverstanden sind. Das würden wir niemals einstellen. So einfach ist das Ganze. Das ist wahrscheinlich aber auch einfach, weil die Nerven manchmal blank liegen, dass dann einfach so ist, die wollen ja nur irgendwelche Sachen da machen und irgendwas verkaufen. Um Himmels Willen, Kinders, wir machen so viele Sachen auch, wo wir sagen, pass mal auf, macht Folgendes, ihr könnt zu Hause, setzt euch zusammen, Brot backen, dies, jenes, all diese Dinge, die da gemacht werden. Oder neulich mit den Berlinern, also das war übrigens mein Highlight jetzt diese Woche, die waren nämlich wirklich fantastisch. Also man kann diese Dinge einfach durchscrollen, wenn man kein Interesse hat. Wir glauben eben auch, die Lieferketten sind am Reißen und aus diesem Grunde ist es wichtig, sich mit bestimmten Dingen zu versorgen, die vielleicht auch für einen selbst wichtig sind. Das kann auch Druckerpapier sein oder Druckerpatronen, natürlich.
Ja, also wir leben in bewegten Zeiten. Es gibt tatsächlich immer noch Menschen, die glauben, es wird dann irgendwann zum Sommer alles aufgehoben, dann ist alles vorbei. Man kann jenen Menschen wirklich nur empfehlen, ein bisschen genauer hinzuschauen, denn was so spannend ist, und wir kommen auch gleich zu sehr interessanten Themen, Andreas, die du zum Teil auch eruiert hast, was spannend ist, jeder kann im Prinzip alles wissen, weil das Kartell dieser Welt, das im Moment diese Maßnahmen verhängt, arbeitet ganz offen. Die verraten alle Pläne. Es liegt alles offen auf der Hand, wohin die Reise geht.
Also zumindest die Agenda und die Roadmap wird bekannt gegeben. Die tatsächlichen Hintergründe kann man natürlich auch vermuten. Das kann man erst im Nachhinein. Als Nicht-Eingeweihter ist es natürlich immer schwierig, einen Plan im Voraus zu erkennen. Aber im Nachhinein haben sich ja so viele Verschwörungstheorien als richtig erwiesen, sodass wir an der Stelle mittlerweile auch Erfahrung haben, wie man anhand von bestimmten Mustern und Entscheidungen schon ableiten kann, was dahinter stehen könnte. Man lernt ja auch dazu, man wird ja auch besser.
Ja, wir gehen mal nach Amerika rüber. Donald Trump ist nicht mehr US-Präsident, aber er war es 4 Jahre lang und hat eine ganze Menge in dem Land verändert. Er hat die Jahre genutzt, um die Dinge so auf neue Beine zu stellen, wie er es im Sinne von Make America Great Again für richtig findet. Und er meldet sich jetzt auch wieder. Joe Biden ist nun US-Präsident. Man redet jetzt in der Öffentlichkeit ganz klar darüber, dass er wahrscheinlich dement ist. Also auch Nancy Pelosi, die Chefin des Senats, des Repräsentantenhauses, spricht da ganz offen drüber, dass da gewisse Dinge nicht mehr ganz richtig laufen. Also auch das war ja eine Verschwörungstheorie, dass Biden erstmal an die Regierung kommen soll und dann wegen Demenz oder wegen Unzurechnungsfähigkeit ausgetauscht werden könnte gegen die Vizepräsidentin Kamala Harris. Ich denke, das steht so in den nächsten Zeiten an. Donald Trump dennoch meldet sich, hält jetzt Reden, veröffentlicht Texte und er hat eine Rede gehalten, die oder eine Erklärung abgegeben, die übersetzt wurde von dem Portal Tagesereignis. Und da wollen wir mal kurz reingehen. Also wir wissen ja, dass Joe Biden kurz nach Amtsantritt mehr oder weniger, wie viel hat er, über 40 neue Erlasse unterschrieben.
Executive Orders.
Genau, diese Executive Orders und hat damit die Politik Donald Trumps praktisch ad absurdum geführt, hat nämlich mehr oder weniger alles rückgängig gemacht, was Trump angeschoben hatte in diesen Jahren, unter anderem eben auch die Grenze zu Mexiko, die Trump übrigens in Abstimmung mit dem mexikanischen Präsidenten geschlossen hatte und einfach viele Prüfverfahren darüber entscheiden sollten, wer darüber kann und wer nicht. Also, und Donald Trump sagt Folgendes: Unsere Grenze ist jetzt völlig außer Kontrolle, dank der katastrophalen Führung von Joe Biden. Unsere großartigen Border Control and ICE-Agenten wurden von der Biden-Administration missachtet, erniedrigt und verhöhnt. Eine Masseneinwanderung von Menschen, die nicht hier sein sollten, findet stündlich statt und wird von Minute zu Minute schlimmer. Viele sind vorbestraft, viele andere haben oder verbreiten Covid. Die Strafverfolgung im Inneren wurde eingestellt. Kriminelle, die einst von unserer Regierung umgehend abgeschoben wurden, werden nun wieder auf die Straße gelassen, um abscheuliche und gewalttätige Verbrechen zu begehen. ICE-Beamte wollen diese verurteilten Kriminellen unbedingt entfernen, aber Biden lässt sie nicht. Kommt einem irgendwie auch ein bisschen bekannt vor?
Naja, jetzt entsteht eine eigendynamische, chaotische Situation, die natürlich durch diese ganzen Executive Orders von Biden in Gang gesetzt wurden. Das unterscheidet übrigens die chaotischen Zustände, die im letzten Jahr von den Demokraten selbst eingeleitet wurden mit Black Lives Matter und die ganzen Antifa-Strukturen und so weiter. Nein, hier gerät das Land natürlich tatsächlich in Gefahr. Das ist deutlich. Aber wir wissen ja auch in etwa, welche größere Pläne da tatsächlich hinterstehen. Interessanterweise werden alle die Dinge, die wir hier schon seit Monaten erzählen, immer klar und wahr. Manchmal wundere ich mich tatsächlich, ob die, ich sage mal, Mainstream-Medien oder die Quantitätsmedien wirklich das noch gut hinnehmen können. Denn wir wissen ja auch, dass wir gehört werden von denen und dass die bestimmt das eine oder andere Mal sagen, Himmel, wenn man wirklich einen Erkenntniswert haben will, muss man das ja hören. Unsere eigenen Sachen hinken ja eigentlich nur hinterher und machen eine Danach-Berichterstattung, während wir uns ja auch rauswagen und geben bestimmte Dinge schon im Vorfeld, zumindest ziehen wir sie in Erwägung. Und das zeigt jetzt natürlich auch die Früchte.
Ja, es ist natürlich wichtig, dass man bei der Berichterstattung heutzutage nicht nur selber recherchiert, sondern auch selber denkt und versucht, Zusammenhänge herzustellen. Und inzwischen, seit wir diesen Podcast machen, ist inzwischen auch schon fast ein Jahr, ne? Ich weiß gar nicht, wann wir den ersten Podcast hier gemeinsam hatten. Müssen wir mal schauen. Aber es müsste so diese Zeit sein, vielleicht April. Nee, April, Februar, ja. Februar. Vielleicht haben wir schon ein Jubiläum gehabt.
Ich glaube ja. Ich glaube, einjähriges Jubiläum haben wir mit Sicherheit schon.
Und haben nicht gefeiert.
Ja, ich weiß auch nicht, ob es wirklich wichtig ist.
Ah ja, gut. Zum Feiern ist einem ja wirklich auch langsam nicht mehr zumute. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, wichtig ist es, sich einen Gesamtüberblick zu verschaffen und eben die einzelnen Strukturen der einzelnen Kontinente und Länder genauer zu betrachten, die Interessensgruppen, die Verflechtungen, wobei man niemals die NGOs außer Acht lassen darf. Ich habe heute, warst du das? Wer hat mir diese interessante Frage gestellt? Hat man schon je gehört, dass eine NGO pleite gegangen ist?
Nein, nein, aber NGOs können auch nicht pleite gehen, weil das sind ja keine tatsächlichen Instrumentarien, sondern das sind ja mehr oder weniger Strukturen, die aufgebaut werden, immer von Privatpersonen. Dann müssten die Einzelpersonen natürlich pleite gehen. Das sind ja keine Unternehmen, die unmittelbar Geschäft machen, sondern das sind Beteiligungsunternehmen, die sich an Unternehmen beteiligen und da maßgeblich Einfluss politisch ausüben. Die Unternehmen, in denen sie investiert sind, die könnten theoretisch mal pleite gehen, aber NGOs natürlich nicht.
Also lass uns mal die WHO nehmen. Die kann man als NGO bezeichnen, oder?
Die WHO ist eine NGO, aber die gehört zu einer Gruppe von NGOs. Wenn also beispielsweise die WHO pleite gehen sollte, wie sollte das passieren? Sie wird ja instand gehalten durch die reichen Leute. Man könnte sie abmelden von den reichen Leuten, indem man sagt, wir ziehen das Geld jetzt zurück, aber mehr nicht. Pleite wüsste ich nicht, wie das gehen soll.
Also reiche Leute sind es ja nicht nur. Klar, Bill Gates hat da schon Unsummen hingespendet, aber Länder sind es ja auch, die die WHO unterstützen. Das hatte ja US-Präsident Trump zu seiner Amtszeit unterbunden und hatte letztes Jahr so, ich glaube im April war es, angekündigt, die nicht mehr zu unterstützen und hatte von Summen gesprochen, jährlich zwischen 400 und 500 Millionen US-Dollar.
Ja, das stimmt. Also wenn die Staaten sagen würden, wir finanzieren die nicht mehr, dann könnte man irgendwann sagen, von Seiten der Initiatoren dieser Organisation wie die WHO, wir melden das Ding ab. Aber eine richtige Pleite ist es auch nicht, weil es sind keine originären kaufmännischen Unternehmen, die in irgendeiner Form profitmaximiert sind, sondern das sind politische Organisationen, die nur Geld kosten und die Kosten kann man reduzieren bis auf null, dann löst man den auf. So eine richtige Pleite müsste dann da sein, wenn eine Zahlungsunfähigkeit da ist aufgrund der betriebswirtschaftlichen Lage und eine betriebswirtschaftliche Situation steht da nicht hinter.
Ich finde das sehr interessant. Es ist ja eigentlich das Geschäftsmodell schlechthin, wenn man die richtigen Partner findet.
Naja, die Gewinne werden ja nicht mit den NGOs gemacht, sondern über die NGOs. Das sind ja mehr oder weniger Marionettenspieler, die man zwischenflechtet, um direkten politischen Einfluss auf die Konzerne und auch auf die entsprechenden Parlamente auszuüben. Dass es nicht so sichtbar wird, dass da Einzelpersonen anrufen und sagen, du pass mal auf, amerikanischer Präsident, morgen unterschreibst du mal die und die Order.
Ja, interessant, interessant. Ja, Donald Trump, ich komme mal zu dieser Meldung zurück. Sorry für diesen Ausflug, aber das ist wirklich eine interessante Frage, weil im Prinzip, ich komme jetzt doch nochmal zurück, sind es ja die NGOs, die auch Anweisungen dafür geben, wie Gesetzgebungen verändert werden sollten. Also ich denke da nur zum Beispiel an die Weltfrauenkonferenz der WHO in Peking 1995, wo Gender Mainstreaming fast, also es ist vorher schon mal thematisiert worden, aber 95 ist praktisch, als man übrigens in China war. Da hat sie in China stattgefunden und dort wurde festgelegt, dass nahezu alle Länder dieser Erde Gender Mainstreaming mit gesetzgebender Wirkung in ihre Verfassungen verankern sollten.
Ja, und daran kann man erkennen, dass die NGOs reine Lobbyorganisationen sind, reine Lobbyisten, die die Interessen einer Handvoll Menschen mehr oder weniger zu vertreten haben über diesen Umweg. Und letztendlich werden die Menschen durch solche Sachen ja auch, wie die, was du gerade sagst, Genderisierung und so weiter, ja quasi entwurzelt. Wenn man nicht einmal mehr weiß, welches Geschlecht man hat, dann wird es natürlich irgendwann komisch. Und wie man da noch eine innere Stärke haben soll, Rückgrat, Zivilcourage und so weiter, das entzieht sich meiner Kenntnis, dient aber dann vermutlich denjenigen, die daran ein Interesse ranknüpfen.
Also man kann ja sehen, mit zum Beispiel bleiben wir bei Gender. Das bedeutet ja, die ganze Welt wurde praktisch vor eine neue Tatsache gestellt, die man erhob, die man einfach in die Welt setzte, dass das Geschlecht bei einem Baby, egal wo es heute auf der Welt geboren wird, nicht bestimmt ist, sondern jederzeit unbestimmt werden könnte und kann. Das ist ja der Ansatz von Gender Mainstreaming. Und man sagt ja auch, man soll nichts Geschlechtsspezifisches mit den Kindern machen. Kein Rosa bei den Mädchen, kein Hellblau bei den Jungs, keine Autos für Jungs. Es gibt die Gender-Kindergärten Fun and Care beispielsweise in Österreich. Ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt, aber damals zu der Zeit, so vor ein paar Jahren, gab es sie auf jeden Fall noch, wo zur Regelung gehört, dass die Mädchen keine Röcke tragen dürfen, während die Jungs zum Spielen Prinzessinnenkleider anziehen sollen und mit Kosmetikkörben spielen sollen, während die Mädchen Autos und Pistolen bekommen. Also das heißt, und das ist ja mehr oder weniger auf die ganze Welt gelegt worden und hat ja einen umerziehenden Charakter, einen weltweit menschenumerziehenden Charakter. Genauso wie wenn wir uns diesen UN-Migrationspakt angucken. UNO ist ja dann auch eine Nichtregierungsorganisation, eine NGO und Non-Government Organization heißt das ja. Und damit wurde ja auch eine weltweite Migrantenwanderung in Gang gesetzt mit dem Ziel, und das sind ja die ganzen durch George Soros finanzierten, durch die Open Society Foundation finanzierten Gesetze, die erlassen wurden, Menschenrechte. Jeder hat das Recht, überall hinzugehen und sich dort niederzulassen. Und die Gesetzgebung sieht so aus, dass die Länder, in die die Migranten kommen, diese auch aufnehmen müssen und dafür sorgen müssen, dass sie eben sozial nicht benachteiligt werden. Auch das ist ja eine Art Umerziehung der ganzen Welt. Das heißt, wenn man da genauer hinschaut, draufschaut, dann sieht man ja, dass alle Strömungen der letzten Jahrzehnte, die wir so mitgemacht haben, wo die meisten Menschen achselzuckend dastehen und sagen, ja, das ist jetzt halt die Veränderung der Zeit, so ist das mit der Entwicklung der Gesellschaft, Feminisierung und so weiter, dem haben wir eigentlich nichts entgegenzusetzen, so ist es halt. Dass das aber in Wirklichkeit die Motoren der NGOs sind.
Ja, die Menschen werden natürlich tatsächlich nicht nur umerzogen, sondern sie werden tatsächlich entwurzelt. Lauter Paradoxien, die man braucht. Ob das die Genderisierung ist, ob das schon die 68er-Bewegung war, die ja auch politisch organisiert wurde von denjenigen, die heute immer noch an der Macht sitzen. Aber heute ist es ja so, dass der ehemalige Zigarre rauchende Boss eines Unternehmens, der in seiner Mercedes-Limousine von seinem Chauffeur mit einem Hut gefahren wurde, der sich mittlerweile den gesamten grünen Metaphern, nein, der hat sie sogar annektiert, diese grün-roten Metapher, und tritt mittlerweile als Umweltschützer und als Linker auf, die absolutiert wird von den tatsächlich Linken, überhaupt nicht verstanden, dass sie vereinnahmt werden von dem Kapitalismus in der Reinkultur. Und das kann man nur mit Menschen machen, die entwurzelt werden. Und wenn wir sehen, dass wir nicht mehr wissen, welches Geschlecht wir haben, wenn wir sehen, dass beispielsweise im Grundgesetz das Wort Rasse gestrichen werden soll, gleichzeitig wäre das dann ja aus meiner Sicht dann auch eine Abschaffung des Rassismus. Denn ohne Rasse kann es ja gar keinen Rassismus mehr geben. Das ist eine Paradoxie. Man wird weiterhin reden davon, dass es frauenfeindliche Verhaltensweisen gibt von Männern, obwohl man sagt, es gibt gar keine Frauen und Männer mehr. Das ist ja alles mittlerweile völlig verwischt. Und das verursacht natürlich auch die Menschen, das führt zu Menschen, die immer schwächer werden. Und wenn wir uns dann heute mal ansehen, allein in einem Supermarktbesuch, früher war mal der Kunde König, heute wird der Kunde an der Kasse erzogen, wie er gefälligst seine Maske zu tragen hat und wie er oben rausgucken darf und was er zu tun hat. Und dann laufen ständig in den Supermärkten Ansprachen, habe ich gehört, über Lautsprecher. Bitte achten Sie auf das Social Distancing und auch auf die Maske, dass die richtig sitzt. Und hinterher kommt dann noch dieser lapidare Satz, wir danken für Ihr Verständnis, obwohl die meisten Leute gar kein Verständnis dafür haben. Das wird vorausgesetzt, diese autoritären Grundhaltungen ziehen sich ja durchs Leben bis zu einem Supermarktbesuch.
Ja, es ist dieses Cancel Culture, also eine Eigenbestimmung, eine feste innere Identität, ein Bezug zur eigenen Persönlichkeit, was man auch Urverständnis, eine innere Stabilität, all das wird ja mit all diesen Maßnahmen erfolgreich abgeschafft. Also Cancel Culture in Hochkultur. Sag mal, die haben gerade übrigens in der Schweiz die Bürger gegen das Vermummungsverbot gestimmt. Also es darf nicht mehr vermummt werden. Das heißt ja eigentlich auch Aufhebung der Maskenpflicht, oder?
Auch darüber habe ich nachgedacht, aber das gilt dann ja letztendlich im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes. Sowas haben die da ja auch. Aber es ist schon ein wenig komisch. Was ist eigentlich Vermummung und was bedeutet eigentlich Maske tragen? Also auch das ist wieder so ein Irrsinn und ein Paradoxon, wo mehr Fragen auftauchen, als jemals Antworten gegeben wurden.
Ja, man hat ja jetzt auch festgestellt, wenn die Polizei Polizei jemanden blitzt und der trägt eine Maske, aber auch eine Sonnenbrille, vielleicht noch ein Käppi, dass sie den ja gar nicht mehr erkennen können. Jetzt darfst du beim Autofahren, wenn du Maske trägst, auf keinen Fall mehr Sonnenbrille tragen.
Ja, das Problem ist, dass damit natürlich, die Sonnenbrille hat ja auch eine Funktion, nämlich vor Unfällen zu schützen, wenn das Licht von vorne blendet. Aber ich denke, wenn sich jemand totfährt oder in eine Fußgängergruppe reinfährt, dass das alles als nicht so schlimm gesehen wird, wie wenn er sich in seinem eigenen Wagen durch sich selbst mit einer Maske oder mit einem Virus infiziert. Die Absurdität ist eben halt in dieser Form jetzt eskaliert.
Ja, also, ja, ich meine, das ist eigentlich nur eine Abbildung des Wahnsinns, der gerade so diese Welt erfasst hat. Aber wie gesagt, wer hier öfter reinhört in diesem Podcast, der ist sich auch schon längst darüber im Klaren, dass wir in dieser Zeit der Transformation uns befinden. Dafür gibt es diesen Podcast Stabil durch den Wandel. Es ist eine Wende, ein Wandel, in dem wir uns befinden. Und wir gehen von einer alten, dunklen Zeit durch ein enges Nadelöhr, zugegebenermaßen recht anstrengend, ist auch noch nicht zu Ende, in eine dann neue, bessere Zeit. So, lieber Herr Trump, verzeihen Sie, dass ich da so viel dazwischen gepackt habe, 20 Minuten. Er hat noch viel mehr gesagt in seiner Rede oder in seiner Erklärung. Und er sagt, es gab noch nie eine Zeit an unserer südlichen Grenze wie das, was jetzt passiert, also Mexiko, ne? Aber noch wichtiger, was im Begriff ist zu passieren. Jetzt, wo Biden ein landesweites Catch and Release eingeführt hat, werden illegale Einwanderer aus allen Ecken der Erde über unsere Grenze strömen und nie wieder zurückkehren. Man kann niemals eine sichere Grenze haben, wenn Menschen, die illegal über die Grenze kommen, nicht sofort wieder abgeschoben werden. Und er sagt, er hatte zu Mexiko eine großartige Beziehung. Er bezeichnet den Präsidenten dort als wunderbar, aber all das wurde durch die grobe Inkompetenz und den Radikalismus der Leute, die derzeit das Sagen haben, zunichte gemacht. Die Remain in Mexico-Politik, also bleib in Mexiko, war unglaublich, wurde aber von Joe Biden sofort aufgegeben, wahrscheinlich weil sie so gut funktionierte. Und Trump sagt, wir haben die Zahlung von $100 Millionen an Zentralamerika, an Schleuser und so weiter gestoppt. Wir haben eine hervorragende Beziehung entwickelt, die unser Land und ihre Länder sicherer gemacht haben, wirksame Regeln, Verfahren eingeführt, um vor allem den Menschenhandel und Schmuggel zu stoppen. Das ist ein eigenes Thema, das wirklich unendliche Abgründe birgt. Da will ich hier gar nicht reingehen. All das hat Trump gemeint, als er sagte, er will den Sumpf trockenlegen. Aber er schreibt, die Biden-Regierung hat diese bewährten Strategien aufgegeben und stattdessen den Schmugglern und Menschenhändlern die effektive Kontrolle über unsere Grenze gegeben. Obwohl sie durch jahrelange Rechtsstreitigkeiten und die Politik der Demokraten verzögert wurde, ist die Mauer fast fertig und kann schnell fertiggestellt werden. Dies zu tun, wird Tausende von Leben retten. Die Biden-Administration, so schließt Donald Trump, muss sofort handeln, um den Grenzalbtraum zu beenden, den sie auf unsere Nation losgelassen hat. Halten Sie illegale Einwanderung, Kriminalität und das China-Virus aus unserem Land heraus.
Ja, deutliche Worte, die ich unterstreichen kann und auch muss aus Sicht eines Staatsgefüges und auch aus Sicht der Situation, dass ein Präsident ja auf sein Volk eingeschworen wurde und jeden Schaden von ihm abzuhalten hat. Und wenn wir natürlich wissen, dass die Flüchtlingsströme natürlich auch aus längeren Jahrzehnten zuvor durch US-amerikanische Eingriffe auch in Südamerika und Mittelamerika natürlich auch durch Ausbeutung dieser westlichen Wertegemeinschaft überhaupt erstmal produziert wurden, könnte man tatsächlich im Rahmen einer vernünftigen kriegsfreien Politik, Weltpolitik, jeden wieder in seiner eigenen Region sich selbst entfalten lassen. Übrigens mit eigener Kultur, mit eigenen Traditionen, eigenen Entwicklungen. Aber genau das Gegenteil ist ja offenbar gewollt. Wenn wir uns die Geschichte von Joe Biden und seiner Affinität zur KP in China ansehen und dass China natürlich ein Interesse hat, logischerweise aus ökonomischer Sicht den Konkurrenten USA auf Platz 2 oder sogar noch weiter zurückzudrängen, das werden wir sehen, was da passiert, dann bekommt das Ganze ja Struktur und man erkennt, was da wirklich hintersteht.
Ja, und unter dem Begriff Cancel Culture ist in den letzten Monaten viel veröffentlicht worden. Es gibt Zusammenschlüsse von Hunderten Künstlern, Journalisten, Schriftstellern, Schauspielern, die sagen, es geht nicht weiter so. Es werden alle Werte abgeschafft, die wir uns einst hier als Zivilgemeinschaft zugelegt haben. Und die Linken, die Grünen, die greifen also radikal durch, extremistisch durch und versuchen unseren Gesellschaften andere Werte aufzustülpen. Wir vermissen immer noch Journalisten, also viele Journalisten, die sich dem anschließen mögen, weil die natürlich selber noch am Trog sitzen und davon leben und auch Familien haben. Sie müssen also, wenn sie ihren Job weitermachen wollen, müssen sie das Lied singen, das vorgegeben wird. Und es gibt nur selten Menschen, die rausspringen. So jetzt wieder eine Fox News Moderatorin, Carrie Lake heißt sie, und die hat eine kurze Ansprache veröffentlicht, die wir übersetzt haben, und da heißt es von ihr, leid, und das ist bei Fox News, also Fox gilt ja noch als ausgewogener als andere, wobei auch da, seit Trump nicht mehr Präsident ist, sichtbar wird, wie schwer es die einzelnen konservativen Moderatoren haben. Und Carrie Lake sagt, leider hat sich der Journalismus sehr verändert, seit ich das erste Mal eine Redaktion betreten habe. Und ich will ehrlich sein, mir gefällt die Richtung nicht, in die es geht. Die Medien brauchen mehr Ausgewogenheit in der Berichterstattung und ein breiteres Spektrum an Standpunkten, die in jeder Nachrichtenredaktion auf jeder Ebene und an jeder Position vertreten sind. In den letzten Jahren habe ich mich nicht mehr stolz gefühlt, ein Mitglied der Medien zu sein. Ich bin sicher, es gibt andere Journalisten da draußen, denen es genauso geht. Ich ertappe mich dabei, dass ich Nachrichten las, von denen ich nicht glaubte, dass sie der vollen Wahrheit entsprachen oder nur einen Teil der Geschichte erzählten. Und ich begann zu befürchten, dass ich zu der Angst und Spaltung in diesem Land beitrug, indem ich diesen Beruf weiter ausübte. Es war, so sagt sie am Ende, eine echte Anstrengung für mich. Und ich will diesen Beruf nicht länger ausüben. Ja, das ist etwas, was ich sehr gut persönlich nachvollziehen kann. Mir ging es ja ähnlich vor einigen Jahren. Wenn man nicht mehr überzeugt ist davon, dass das, was man tut, richtig ist und man sich der Verantwortung bewusst wird, wenn man sich praktisch so weit rauslehnt jeden Abend und die Menschen einem vertrauen, dann muss man alles auf den Prüfstand stellen. Ist eine Vorbildfunktion. Man kann sich wünschen, dass andere folgen könnten.
Ja, wenn das Schule machen würde, könnte man da etwas verändern. Und Journalisten haben ja eigentlich tatsächlich den Wunsch, objektiv darzustellen. Sie glauben es ja übrigens wahrscheinlich sogar auch. Und wenn ich da an Professor Norbert Bolz aus Berlin denke, der leidet ja auch darunter, dass die Journalisten sich längst als Oberlehrer aufspielen, die jeweilige Ideologie durchzusetzen. Also wir haben tatsächlich sowjetische Verhältnisse zurzeit.
Sowjetische, ja, wie es mal war. Kommunistische.
Keine russischen, sowjetische.
Das war sehr wichtig, ja. Andreas, wir haben im letzten Podcast, du hast im letzten Podcast über Finanzierungsgeldprobleme, die sich jetzt im Zuge der Pandemie-Lockdown-Maßnahmen ergeben, aber auch über Neuerungen gesprochen, die vielleicht anstehen könnten. Und da gab es zum Beispiel jetzt eine Zuschrift. Wir wollen mal kurz in ein paar Zuschriften reingehen und noch mal ein paar Fragen hier auf den Tisch legen, die angekommen sind und denen du dich kurz annehmen solltest und könntest. Also hier schreibt zum Beispiel jemand, Unser Haus ist komplett bezahlt, wir haben auch keine anderen Schulden, haben aber die Grundschuld stehen lassen, weil wir davon ausgegangen sind, dass diese sich wiederum günstig beim Lastenausgleichsgesetz auswirkt. Wie verhält sich das denn nun?
Ja, das ist eine häufig gestellte Frage, weil wir müssen unterscheiden, dass es eine Grundschuldeintragung gibt und tatsächlich Schulden. Und die meisten Menschen glauben, das ist dasselbe, weil sie den Unterschied nicht kennen. Eine Grundschuldeintragung findet im Grundbuch, also bei einem Amt, statt, wo derjenige, der das Geld verliehen hat, an denjenigen, der Eigentümer des Hauses ist, dass dort eine Grundschuld drinsteht. Das bedeutet, falls das Haus mal aus irgendwelchen Gründen zwangsversteigert werden muss, weil die Schulden nicht bedient werden können, dann bekommen diejenigen, die dort in der Grundschuld eingetragen sind, also einen Anteil an der Immobilie haben, die werden dann daraus befriedigt. Nun ist es aber so, dass viele Leute ihre Schulden bereits abbezahlt haben, ihre realen Schulden, aber die Grundschuld immer noch darin ist. Und jetzt stellt sich die Frage, sollte man die Grundschuld löschen? Löschen oder nicht? Ich sage ja, aus folgendem Grunde, weil man eventuell im Falle einer Bankeninsolvenz daraus Schwierigkeiten haben kann. Denn es gibt nämlich seit 2014 ein sogenanntes SAG-Gesetz. Das sind die Sanierungs- und Abwicklungsmodalitäten, die dort abgeregelt werden. SAG steht für Sanierungs- und Abwicklungsgesetz. Und das bedeutet, dass im Falle einer Insolvenz der Bank die Kunden selbst in diesem Bail-in mit drin sein können. Das bedeutet, haftbar gemacht werden für die eventuellen Schulden der Bank. Und das ist ein großes Problem. Und aus diesem Grunde würde ich achten darauf, dass die Bank nicht die Möglichkeit hat, auf meine Grundschuld Schulden aufzunehmen. Die einzige Möglichkeit, die bestehen würde, ist, dass man selbst nochmal auf diese Grundschuld entsprechend als Eigentümer Schulden aufnimmt und dieses Geld, was man dann hat, diese Schulden dann entsprechend investiert in andere Dinge, wie zum Beispiel Edelmetalle. Zum Beispiel wäre das eine Möglichkeit. Das kann man tun, denn dann ist man aus dem Finanzsystem, aus der Assetklasse festverzinsliche Wertpapiere oder Aktien raus. Aus diesem Grunde bitte immer raus. Keine Schulden und keine Kontokorrente. Viele sagen auch, ich habe eine Kreditkarte beispielsweise. Da sind ja auch Kontokorrente eingetreten. Könnte die Bank darauf eintreten? Das sind Dinge, die sind sehr unterschiedlich zu bewerten. Ich will auch gar nicht ins Detail reingehen. Kurz, so wenig Schulden wie möglich. Aber bei der Immobilie ist das Problem des Lastenausgleichsgesetzes, also eine Zwangshypothek, sehr groß. Und da wird natürlich bei der Bewertung nicht gerechnet, ist dort eine Grundschuld drin, wenn man einen Lastenausgleich macht, das heißt eine Zwangsverschuldung auf die Immobilien einsetzt, sondern man wird gucken, wie viele reale Schulden sind da. Aber auch das sind Mutmaßungen. Meine Devise, möglichst keine Immobilien in Europa zu haben, besonders dann nicht, wenn es der größte Teil des Vermögens darstellt und man einen Verlust dieser Immobilie nicht gut durchstehen kann. Aber das muss jeder selbst wissen.
Es ist natürlich hart, wenn jemand seit Jahrzehnten in seinem Haus wohnt, die Kinder da vielleicht groß geworden sind, man sich vorstellt, dass die Kinder da später mal wohnen werden und man solche Ratschläge hört.
Ja, das ist furchtbar, ist das auch. Und ich würde auch gerne etwas anderes sagen. Das sind jetzt natürlich nur ganz nüchterne Dinge, die ich hier darstelle. Und ich muss die Emotionen, die Empfindungen und auch die Gefühle tatsächlich wirklich rausnehmen dabei. Denn sonst wird das natürlich unobjektiv. Ich kann jeden verstehen, der sagt, ich entscheide mich und behalte meine Immobilie trotzdem, und wenn sie mir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit weggenommen wird oder ich sie verliere, weil die Immobilienpreise dramatisch in sich zusammenbrechen müssen, das wäre nämlich eine logische Konsequenz, wenn man diese Umstrukturierung, die wir vor uns haben, jetzt sehen und das im gesamten Kontext zu sehen, das ist natürlich, das wären eigene Sendungen, die man daraus machen müsste. Aber ich muss da trotzdem meine Meinung einschätzen. Vielleicht täusche ich mich ja auch. Frau Merkel und Herr Spahn haben alles im Griff und sind super drauf und haben in Wirklichkeit nichts anderes im Kopf als das Interesse des Volkes, welches in Deutschland lebt. Und dann habe ich mich geirrt.
Tja, Herr Popp, ist auch möglich. Ist alles möglich. Man soll nicht glauben, dass man der Schlauste ist, aber in diesem Fall würde ich lieber dir folgen als Frau Merkel. Aber übrigens nicht nur in diesem Fall.
Das ist schön.
Andreas, immer wieder wird auch die Frage gestellt, wie es sein kann, dass die Bankkunden mit ihrem eigenen Geld im Falle einer Bankeninsolvenz haften.
Ja, genau, das ist das, was ich gerade schon so anschlug, so ein bisschen. Es gibt dieses Sanierungs- und Abwicklungsgesetz. Und das beschreibt tatsächlich die Enteignung der Bankkunden, der Guthaben der Bankkunden im Falle einer großen Schwierigkeit, wenn nämlich die Bank in Schwierigkeiten käme und das Bundesaufsichtsamt für Finanzdienstleistungen, die BaFin, den Laden einfach mal dicht macht. Dann könnte es sein, dass das Geld weg ist. Vielleicht mal eine einfache Frage. Viele Menschen haben ja Geld auf dem Konto bei ihrer Bank. Ja? Jetzt muss man doch einfach mal fragen, wem gehört eigentlich das Geld, was auf der Bank liegt? Und 99,9% aller Bankkunden würden sagen, natürlich mir, es ist ja mein Konto, es ist mein Geld auf der Bank, die ich habe und der ich das Geld da hingelegt habe. Das ist aber falsch. Das Geld gehört nicht mir, sondern das Geld auf den Konten gehört der Bank. Was die meisten Leute nicht verstehen, sind schuldrechtliche Verträge, wie die funktionieren, wie eine Lebensversicherung. Da wird auch nichts gespart, sondern da geht es um eine Art schuldrechtlichen Vertrag. Ich bleib bei der Bank. Anlagegelder, die ich der Bank zur Verfügung stelle, die ich auf mein Konto einzahle, sind aus meiner Sicht formal juristisch nichts anderes, als dass ich der Bank einen Kredit gebe. Wenn die Bank sagt, du eröffnest bei mir ein Konto und zahlst 100.000 Euro ein, Bargeld, was ich meinetwegen geerbt habe, dann würde ich dieses Geld einzahlen und dann sind diese 100.000 Euro automatisch gehen sie in den Verfügungsbereich der Bank über. Sie gehören der Bank und nicht mehr mir. Ich stelle der Bank dieses Geld quasi zur Verfügung. Und was bedeutet das im Zweifel? Wenn die Bank pleite geht, und das beschreibt das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, dann kann die Bank dieses Geld nutzen und das fließt mit in den Konkurs rein. Es ist also kein richtiges Sondervermögen, sondern es geht quasi in die Verfügung der Banken rein. Und wenn wir jetzt überlegen, dass das quasi Kredite sind, die ich der Bank gebe und dass ich weiß, dass die Banken alle schwächeln und dass ich weiß, dass die Eigenkapitalquoten der Bank unter 10% liegen. Das bedeutet, ein Unternehmen ist mit über 90% ihres gesamten Volumens verschuldet. Würdet ihr eurem Nachbarn, der 90% verschuldet ist mit seinem Vermögen und nur 10% Eigenkapital haben, würdet ihr ihm euer Geld zur Verfügung stellen? Ich vermute nein, weil er vermutlich stark überschuldet ist. Bei Banken läuft genau das statt. Jetzt werfen die Banken natürlich ein, ja, aber ich habe ja 100.000 Euro pro Konto, welches ja gesichert ist über eine Sicherungsstruktur, die der Staat dann quasi als Haftung übernimmt. Das mag ja alles sein. Aber diese 100.000 Euro, die dann pro Konto zur Verfügung stehen, das gilt übrigens auch nicht für alle Kunden, die müssten natürlich dann auch von Steuerzahlerkosten, also auch von mir als Kunde, ich bin ja auch Steuerzahler im Normalfall, selbst mit erbracht werden. Und eins ist noch viel wichtiger, würde die Kernschmelze des Finanzsystems insgesamt sich vollziehen, dann wären alle Banken pleite und dann sind diese 100.000, die der Bank, die Staaten zwar drucken könnten, aber aufgrund dieser Geldmengenvermehrung würde die 100.000 gar keiner mehr haben wollen, weil sie sich durch die Druckung ohne tatsächliche Hinterlegung selbst entwerten. Das wäre dann die Hyperinflation. Aber was kann man nun tun, um dieses Problem zu lösen? Und das ist ganz klar, wenn man Geld hat auf dem Konto, dann sollte man es abheben. Übrigens gilt das auch für Firmen. Auch Firmenvermögen auf den Banken sind Kredite, denen man selbst der Bank zur Verfügung stellt. Geht die Bank pleite, sind die Gelder eventuell weg im Rahmen eines Bail-in.
Und der ist ja wirklich nicht auszuschließen.
Nein, absolut nicht. Absolut nicht.
Andreas, du hast ja auch von einer Bankenschließung gesprochen letzte Woche in Deutschland. Also viel ist darüber nicht berichtet worden. Eigentlich kriegt man da gar nichts mit.
Ja, das ist das ganz Spannende. Solche Dinge laufen natürlich sehr diskret ab, weil ein Riesenproblem ist, wenn die Leute das Vertrauen verlieren in das Bankensystem. Denn dann würden sie ihr Geld abheben wollen. Und wir wissen schon alleine, wenn wir meinetwegen 20.000 Euro auf dem Konto haben und wir würden sagen zu unserem Bankbearbeiter, ich möchte die 20.000 bar abheben, versucht es einfach mal. Erstmal wird er euch sagen, ja, warum denn? wo ich mich frage, was geht denn das überhaupt an, was ich dann mit meinem Geld mache? Denn nur dann, wenn ich das Geld vom Konto abhebe, dann ist es mein Geld, es gehört mir dann. Solange es auf dem Konto ist, gehört es der Bank und ist mit im unternehmerischen Risiko im Falle einer Insolvenz. Deutlicher kann ich es jetzt nun auch wirklich nicht mehr machen. Ja, und letzte Woche ist zum Beispiel mal eben eine Bank pleite gegangen, das heißt dicht gemacht worden, geschlossen worden, pleite ist noch nicht. Das ist die Greensill Bank. Man glaubt, man kennt die nicht so besonders groß, weil das sind dann Factoring-Banken, die nicht so im Kundenverkehr entscheidend sind und dass man die großen mit Namen in Verbindung bringt. Aber Kommunen und Städte zum Beispiel haben dort ihr Vermögen angelegt und die sind gerade dabei und verlieren ihr Geld. Übrigens die Kommunen und Städte, das ist also das Geld der Steuerzahler, was hier verloren geht, die fallen übrigens nicht unter den Schutzschirm mit den 100.000 pro Konto. Ist interessant. Sind ja auch nur die Bürger, zahlt ja dann der Staat und da ist man ja relativ locker. Zu dieser Bankschließung, wo man vielleicht glaubt, das ist jetzt irgendeine No-Name-Bank, die ist übrigens schon 1927 gegründet worden, diese Greensill. Die hat bloß ab und zu mal ihre Eigentümerstrukturen über die Aktionäre gewechselt und so weiter. Aber sie bewegt sich im Jahre 2019 mit einer Bilanzsumme von 3,8 Milliarden Euro. Also 3.800 Millionen Euro ist die Bilanzsumme. Das ist nicht so ganz wenig. Und die Einlagen der Kunden sind 3,267 Milliarden Euro gewesen, 2019, steigende Tendenz. Also diese 3,2 Milliarden Euro Kundengelder, 3.200 Millionen, sind damit in Gefahr. Also das ist nicht ganz ohne, was da läuft. Also da könnte auch irgendwann mal eine Kettenreaktion entstehen und ich glaube, damit schließe ich ab. Ich möchte auch nicht noch weiter in die Details gehen, denn das wären Sondersendungen. Ich will nur einfach sensibilisieren. Seid vorsichtig mit Banken, hebt euer Geld ab. Die werden alleine brauchen, wenn ihr 50.000 Euro abheben wollt, eine Woche, bevor sie das Geld überhaupt zusammen haben, wo man sich fragt, warum haben die eigentlich so wenig Geld da? Also man wird dann schon nervös. Fragt euren Banker, wem gehört eigentlich mein Geld auf dem Konto? Wenn er sagt, natürlich Ihnen, dann solltet ihr schnell euer Konto räumen. Euer Berater versteht dann offenbar selbst die schuldrechtlichen Verträge seiner eigenen Bank nicht.
Das sind natürlich auch nicht angenehme Dinge, die du hier so von dir gibst. Und die hört man sehr selten nur woanders, vielleicht bei einigen Experten, die ähnlich wie du unterwegs sind. Aber bei den Banken oder auch in den Medien kann man darüber selten etwas sehen. Anderes Thema, Andreas, du bist ja ständig in Austausch mit Wissenschaftlern, mit Insidern und es geht um die Gesamtlage der Welt. Wir haben vorhin schon mal das kurz erwähnt. Man kann nicht nur punktuell Ausschnitte sich betrachten, um an die Wahrheit zu gelangen, sondern wichtig ist, Zusammenhänge global zu betrachten. Und ihr habt im Moment eine angeregte Diskussion darüber, was steckt eigentlich hinter all diesen Veränderungen?
Ja, diese Veränderungen sind ja vor allem jetzt zu finden im Bereich Pandemie und China. Das sind ja so die Begriffe, über die wir hier uns hier momentan austauschen. Das ist eine interessante Gruppe von einigen wirklich hochrangigen Menschen, die auch ganz gut Bescheid wissen und auch in tatsächlichen entsprechenden Entscheidungsgremien mit sind. Es sind natürlich alles Hypothesen. Und so will ich diese Gedanken natürlich auf dieser Basis von Indizien hier auch ganz klar etikettieren. Das ist wirklich wichtig. Gehen wir einfach mal zurück. Vor einem Jahr ist ja die sogenannte Pandemie eingetreten. Und die Hintergründe lassen sich erst jetzt etwas klarer fassen. Die Aktionen, die man gemacht hat, waren ja sehr extrem. Erst hat man gesagt, das passiert gar nichts, völlig ungefährliches Virus und plötzlich war es eben extrem gefährlich. Und diese ganzen Aktionen des zum Beispiel Shutdowns, die waren so extrem, aus unserer Sicht zu extrem, als dass man sie einfach nur als inkompetent oder chaotisch motiviert jetzt abhandeln kann. Jeder Experte der Ökonomie weiß, dass ein radikales Sofortabschaltung vieler Wirtschaftsbetriebe dazu führen muss, dass man diese Firmen nicht einfach wieder anschalten kann. Das ist wirklich wichtig. Es dauert alleine eine Sommerzeit, eine Sommerferien in einer Produktionsanlage aufzubauen, dauert Wochen Vorbereitung und es dauert auch Wochen, den Betrieb wieder hochzufahren. Ich habe da schon oft drüber gesprochen. Also kann man hier durchaus eine geplante Zerstörung ohne eine Normalisierungsperspektive reininterpretieren. Also so kommt es mir jedenfalls oft vor. Und was dazu kommt, ist, dass die Massenmedien diesen politischen Aktionismus ohne Widerspruch komplett begleiten und die verzichten auch pauschal auf irgendwelche kompetenten Kommentare, wie das, was ich jetzt gerade hier versuche, nämlich die Auswirkungen dieses Shutdowns tatsächlich zu diskutieren. Stattdessen begleitet man mit massiver Propaganda den freien Fall der physischen Ökonomie, speziell des Mittelstandes. Und hier deutet sich aus unserer Sicht ein generalstabmäßiger Plan an, den man als Uneingeweihter natürlich nicht nur im Nachhinein recherchieren kann. Man ist ja nicht darüber informiert, wenn solche Pläne gemacht werden. Also eine echte Verschwörungstheorie liegt hier in der Luft. Aber Verschwörungstheorien müssen ja auch nicht immer falsch sein. Was ganz besonders auffällt, ist, dass die NGOs gesteuerten Konzerne und Stiftungen offenbar gigantische Finanzflüsse gezielt in diese ökonomische Zerstörung der westlichen Wertegesellschaft investiert haben und offenbar die ganzen mitwirkenden Politiker oder viele zumindest von ihnen mit einer konzertierten Aushöhlung der Rechtsstaatlichkeit, ich sage mal fast Regimestrukturen installieren, bei denen die demokratischen Abgeordnete langsam als Zaungäste degradiert werden. Die gucken nur noch zu. Einige machen ihr Geld dann offenbar noch mit ihren Masken und so weiter. Aber in Wirklichkeit hat das Ganze ja schon ganz surreale Züge. Gucken wir mal kurz zurück auf die Pandemie, wann sie begann. In Europa begann diese Pandemie mit einer Region, das war Norditalien. In dieser Region herrscht übrigens ein chinesischer Graumarkt. Das heißt, Zehntausende Chinesen arbeiten dort in der Textilbranche. Es ist ein ganz interessanter Zusammenhang. Auch die Schweiz war betroffen. Wir sprachen übrigens neulich in einem Podcast ja davon beide, dass die UBS Securities in Peking sitzt. Also die Schweiz besteht ja ökonomisch aus zwei großen Bankkonzernen, Credit Suisse und UBS. Und die UBS befindet sich sehr stark in einem chinesischen Einfluss, weil die Security der UBS dort in Peking ihren Sitz hat. Also auch ein interessantes Phänomen. Ich zähle einfach mal zusammen, was uns aufgefallen war. Dann kam Südtirol und Tirol waren ebenfalls betroffen. Tirol wird übrigens gerade mit besonderen Grenzrepressalien im Rahmen des Shutdowns malträtiert, ohne dass da ein besonderes Infektionsgeschehen vorliegt. Auch das fällt ja auf. Dann im Rahmen des Great Reset solche Sachen wie Ischgl. Ischgl mit dieser Skiszene im Stile des Ballermanns passt natürlich auch hervorragend ins Konzept.
Letztes Jahr.
Ja, wir reden vom letzten Jahr. Ich bin dabei. Dann war ein Unternehmen in einer Region in Bayern. Webasto hießen die, glaube ich. Das war diese Heizungsfirma für Boote und für RVs und so weiter und so fort. Das fiel auf und der Name ging durch die gesamte Welt. Dann kam der Begriff Heinsberg, später auch Gelsenkirchen. Okay, neben einem erhöhten Bezug all dieser Regionen, die wir hier haben, haben die einen hohen Bezug zu China, gibt es noch etwas Bedenkliches. All diese Regionen, die ich gerade genannt hatte und die gerade in dieser Anfangszeit dieser Pandemie in Gang gesetzt wurden, also quasi vorgezeigt wurden, waren komplett mit 5G ausgestattet. Also die 5G-Ausstattung, bedenken wir, dass die Schweiz Vorreiter war und landesweit Masken aufgestellt hat in der Schweiz in Sachen 5G. Jülich liegt übrigens direkt, Heinsberg, Jülich ist ein Ort und ist ehemalige Atomversuchsanstalt, die dort vor Ort ist und ist das 5G-Zentrum. Das wunderschöne Südtirol war schon lange 5G bestrahlt. Gelsenkirchen war ein Testort in Deutschland für 5G. Nun geht es aber nicht darum, ja?
Ja, ich will mal kurz dazwischen fragen, Andreas. Ja? Also, wenn du sagst 5G und da sind die Aufkommen hoch gewesen, dann stellst du ja oder ihr stellt da einen Zusammenhang her. Aber welchen?
Ja, der Zusammenhang zwischen Corona und 5G, der wird ja immer auffälliger. Und der wird ja auch immer wieder diskutiert. Und wir sehen ja auch, dass Bill Gates ja auch eine gewisse Rolle spielt. Immer wieder in diesen gemeinsamen Strukturen, was die Pandemie anbelangt, das Virus anbelangt, die chinesischen Verbindungen zwischen der NGO, den westlichen NGOs und eben halt der Kommunistischen Partei, die sind schon ziemlich deutlich. Und ich glaube, 5G wird uns immer weiter noch verfolgen in diesem Zusammenhang. Es fällt nur auf, dass es eben so ist. Und daraus kann man ja eventuell bestimmte Dinge herausziehen. Nun geht es natürlich darum, den Bezug zwischen den weltweiten Corona-Inszenierungen und den chinesischen Entwicklungen hier erst einmal festzuhalten. Das ist das Hauptthema, was wir in unserer Gruppe hier diskutieren. Auf die US-amerikanischen Zusammenhänge mit China sind wir oft genug eingegangen, haben wir gerade auch wieder gemacht. Der chinesische Einfluss ist unübersehbar und Joe Bidens Affinität zur Kommunistischen Partei und sein Sohn sind natürlich längst keine Verschwörungstheorie mehr. Es ist interessant, dass der Economist ein Titelblatt 2021 rausgebracht hat. Das fand ich übrigens sehr spannend. Das ist voller Symbolträchtigkeit. Also vielleicht können wir das sogar mit einstellen. Ich weiß nicht, macht das Sinn? Macht Sinn wahrscheinlich. Ich habe einen guten Kontakt zu einem europäischen Topmanager mit erstklassigen China-Erfahrungen. Das ist interessant für mich. Die Übernahmeschlachten von europäischen Unternehmen laufen ganz offen ab. Wenn chinesische Firmen etwas wollen, buhlen sie mit allen Mitteln und Versprechen. Die rufen an. Die können also wirklich da ganz penetrant dran sein, zum Beispiel bei den deutschen Unternehmern. Besonders wird es dann deutlich, wenn Unternehmen einzigartige bzw. konkurrenzlose Produkte haben. Und diese Verhandlungsmentalität ist für die Europäer fremd. Haben die Investoren ein Bein im Unternehmen, beginnen dann oft allerdings strategische Zermürbungsbeispiele. Und das sind wirklich Spiele, die dann laufen. Der Ruf, dass chinesische Investoren das Win-Win-Denken eher nicht verfolgen, tauchte auch immer wieder auf. Das Ziel ist klar, völlige Übernahme und maximaler Profit, ohne Rücksicht auf Verluste. Also dafür sind die Chinesen oder die chinesischen Konzerne doch relativ bekannt. Wir kennen natürlich auch die Bilder der Abrichtungen schon in den chinesischen Schulen und Universitäten. Denken wir an diesen Film Alphabet, über den wir mal gesprochen haben, wie Chinesen auch mental abgerichtet werden und tatsächlich auch zu fast Robotern
mutieren. Die Kinder in den Schulen schon. Die Kinder in den Schulen in dem Film Alphabet, den wir euch auch wieder ans Herz legen. Denn hier könnt ihr wirklich Informationen erhalten über die Zusammenhänge heute, nämlich das Leistungsprinzip Chinas, wie Kinder eigentlich seelisch schon ausgebeutet werden in den Schulen. Morgens um 7:30 geht's los, zum Teil bis abends 22:30 nur lernen. Deswegen ist übrigens die Suizidrate auch unter den Kindern in China exorbitant hoch. Also vielleicht, wir stellen mal diese DVD ein, nachher Alphabet, um diese Zusammenhänge noch besser zu verstehen.
Absolut wichtig, sehe ich auch so. Also viele deutsche Unternehmer glauben übrigens da auch in einer gewissen Naivität, dass chinesische Investments in Europa einen Geldsegen bringen. Aber kommen wir in diesem Zusammenhang mal jetzt auf das große Projekt, was eigentlich entscheidend ist. Hier schließt sich der Kreis. Das ist die Seidenstraße. Ich habe mal zwei Karten rausgeholt, die Seidenstraße symbolisieren und die könntest du auch mit auf die Seite mal raufstellen, dass wenn das, was ich jetzt versuche mal zu erklären, dass ihr vielleicht dabei das Bild vor Augen habt, was da unten auf dieser Seite mit drauf sein wird, nämlich zwei Karten. Das Ziel scheint es, Europa komplett von China aus zu versorgen. Und damit wären alle Unternehmen in Europa überflüssig. Duisburg scheint übrigens die Endstation des Transportweges zwischen China und Europa zu sein. Der größte Binnenhafen der Welt ist Duisburg. Interessant dabei ist auch, dass überall, besonders an den Universitäten im Ruhrgebiet, wozu ja auch Duisburg gehört, dass die chinesischen Studenten in ihrer Anzahl massiv wachsen. Rotterdam ist auch einer der größten Seehäfen der Erde. In vielen Städten in Holland, besonders in Rotterdam und Amsterdam, entsteht eine ganz neue Art von Wohnungen. Und diese Wohnungen erinnern nicht an eine Wohnkultur in Europa. Zehntausende von Apartments, die aussehen wie aufeinander gestapelte Fertiggaragen, werden dort errichtet. Auch das macht nachdenklich. Und wenn ihr euch das Spiel dann anguckt, diese Bilder ansieht, dann wird das mit Sicherheit mal klar, dass diese Seidenstraße sich vor allem auszeichnet, dass sie mit einer Eisenbahnlinie quer durch Russland, über Moskau und von dort aus weiter nach Europa geht. Und das ist natürlich ein Anschlag auf die US-amerikanische Militärstrategie, weil die ja auf Wasser ausgelegt sind. Ihre Flugzeugträger, die kommen da bis gar nicht hin, beziehungsweise die Flüger, die da drauf sind, die Flieger haben gar nicht genügend Reichweite. Also auch das ist wichtig. Frage ist natürlich, wie wird sich die Russische Föderation und die in Verhältnis zur Föderation oder zur Volksrepublik China verhalten? Was vielleicht noch ein interessanter Part ist, den ich hier nochmal zum Schluss reinbringen möchte, ist ein guter Bekannter, der mit Immobilien sich beschäftigt in Deutschland, der beobachtet den Immobilienmarkt. Es gibt an der deutschen Nordsee- und Ostseeküste zum Beispiel Zehntausende von Ferienhäusern und Ferienwohnungen, die insbesondere in den letzten 5 bis 10 Jahren gebaut wurden. Hier haben vor allem Kleinanleger quasi mit hoher Fremdkapitalquote investiert. Das heißt, Leute haben Geld investiert, Schulden aufgenommen und haben dort Wohnungen gebaut. Neben diesen Finanzierungsbelastungen, die diese Leute haben, entstehen auch hohe Belastungen durch zusätzliche Steuern und überdurchschnittlich hohe Gebühren wie Kurtaxe und so weiter. Diese ganzen Kosten werden ja über die Vermietungen der Feriengäste finanziert. Nun finden aber seit einem Jahr gar keine großen Vermietungen mehr statt im Rahmen des Shutdowns. Also eigentlich müsste ein Riesenangebot von Immobilien jetzt auf den Markt drauf sein, so wie es in den letzten Jahren auch waren, weil viele Leute das offenbar gar nicht mehr finanzieren können. Interessant, es gibt fast überhaupt kein Angebot. Woher kommt das? Kann es sein, dass die riesigen Wohngebiete für eine ganz andere Art der Zuwanderung bevorratet werden? Wer sind die Investoren? Warum gibt es dort kein großes Angebot, obwohl überhaupt keine Nachfrage derzeit ist? Und das stellt man fest in mehreren Feriengebieten, dass das auch so ist. All diese Entwicklungen machen unter dem Gesamtvorhaben Seidenstraße natürlich dann durchaus einen Sinn. Und jetzt stellt sich für uns die Frage, und das ist eine sehr provokante Frage, diese ganzen Westoligarchen, die ganzen NGOs, die wir haben im Westen oder auch die ja, reichen Leute, die wir immer wieder kennen, das sind ja die Oligarchen oder auch das World Economic Forum, sind das tatsächlich die Führer der Umstrukturierung des Great Resets oder sind es die Handlanger einer kommunistischen Partei, die da im Hintergrund mitspielt? Ich will diese Frage mal so einfach in den Raum stellen. Das sind ja nur so Gedankengänge, die wir haben.
Also zum Beispiel hatte sich ja Bill Gates, wenn ich mich richtig erinnere, für die WHO verwandt, als Donald Trump als US-Präsident die Brücken abbrach. Und Bill Gates ist ja dann gleich mit einer Ersatzsumme eingestiegen und hat sie der WHO zufließen lassen. Und der Vorwurf von Trump war ja unter anderem, dass die WHO mit China eng zusammenarbeitet und China wiederum die Welt falsch aufgeklärt hat. Und Trump ja weiterhin die Mikrobe als das China-Virus bezeichnet und als eine Art Angriff auf die Gesellschaft sieht. Also es gibt ja durchaus, ich meine, das ist alles Verschwörungstheorie. Ja. Was du hier, das ist also klassischste Verschwörungstheorie, allerdings entbehrt sie einer gewissen Richtigkeit und Logik nicht.
Ja, also wenn wir wissen, dass Bill Gates diese Verbindung zu China hat, wenn wir wissen, dass sie Joe Biden hat, wenn wir wissen, dass der Sohn Hunter Biden in China auch relativ viel gemacht hat und auch Klaus Schwabs Kinder. Da gibt es einen Sohn oder nicht? Ich glaube, einen Sohn von Klaus Schwab, der, glaube ich, sogar in China lebt, mit einer Chinesin verheiratet ist und außerordentlich gute Kontakte zu den chinesischen Ökonomien hält.
Vielleicht ganz unauffällig ist ja auch nicht, dass die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel im September 2019, also kurz vor dem Ausbruch der Mikrobe, in Wuhan war und dort Universitäten besucht hat.
Richtig. Und die Firma BioNTech natürlich interessante Quartalsberichte brachte im Bereich dieser neuen genmanipulierenden oder genstrukturierten Impfungen macht. Und gleichzeitig große Investoren wie die Bill & Melinda Gates Stiftung, auch verschiedene andere übliche, die wir hier immer wieder nennen, dort genau in diesen Markt investiert haben, der dann nach einem Jahr später zu gigantischen Umsätzen verhalf. Und diese Umsätze konnte man gleich wieder in Investitionen nehmen, indem man die Mittelstände, die man zerstört hat im Rahmen des Shutdowns, gleichzeitig noch übernommen hatte. Es ist schon unglaublich.
Dystopisch, würde ich mal sagen. Und hier ist schon die nächste aktuelle Meldung von Deutsche Mittelstandsnachrichten, nämlich die Überschrift lautet Aufgedeckt, Doppelpunkt. Von Bill Gates finanzierte Firma sammelt heimlich DNA aus Corona-Testkits. Was heißt das? Viele kritische Beobachter der politischen Corona-Maßnahmen fragen sich ja zu Recht, warum seit Monaten auf die Bevölkerungen ein derartiger Druck und Zwang ausgeübt wird, sich testen zu lassen. Jetzt kommen ja die Schnelltests in Deutschland. Und das heißt hier, es besteht nicht nur durch die stetigen Tests ernsthafte Gefahr, sich auch Verletzungen zuzuziehen, sogar da an der Hirnschranke. Und auch was auf den Teststäbchen selbst ist und was mit der unweigerlich gesammelten DNA geschieht, ist umstritten. Das ist ja auch schon öfter diskutiert worden, so auf Portalen, die man als freie Medien bezeichnen könnte. Und hier heißt es jetzt, nun dürfte klar sein, dass durch die massenhaften Testungen auch massenhaft DNA von Menschen gesammelt und kategorisiert wird, ohne deren Wissen oder gar Einwilligung. Und zwar wurde in den USA aufgedeckt, dass eine aus China stammende Firma, die von der Bill & Melinda Gates Foundation finanziert wird, biometrische Daten US-amerikanischer Staatsbürger sammelt, aufbewahrt und weiterverarbeitet. Das heißt hier weiter, an die Daten gelangt man mittels den massenhaft eingesetzten Corona-Tests. In Washington wollte die Firma beispielsweise Teststationen mit eigenen Testkits eröffnen, was im letzten Moment aufgrund ihrer Nähe zum kommunistischen Regime in Peking von den Behörden untersagt wurde. Bei der Firma handelt es sich um die BGI Genomics, einem mit der Kommunistischen Partei Chinas verbundenen Genomikunternehmens, das intensiv mit Bill und Melinda Gates und der Foundation zusammenarbeitet. Denn Bill Gates war es, der nach Besuchen im Jahr 2010 in China dem Unternehmen den Weg in die USA ebnete. Das war ja genau das, wogegen Trump vorgegangen ist, der gesagt hat, hier sind viel zu viele Firmen aus China ansässig, die ihr eigenes Ding machen und ausspionieren. Das waren so seine wörtlichen Aussagen. Und die Bill & Melinda Gates Stiftung finanzierte den Aufbau dieser Firma, siedelte diese im gleichen Bundesstaat wie die Gates Foundation an, nämlich in Washington, und entsandte den Präsidenten des globalen Gesundheitsprogramms der Stiftung in den Vorstand der Firma. Und in diesem dubiosen Plan, die Weltgesundheit zu revolutionieren und die gesamte Menschheit laufend gegen alles Mögliche zu impfen, passt auch die Strategie von Bill Gates, die er mit BGI Genomics verfolgt, heißt es. Es sollen sämtliche biometrische Daten der Menschen zu nicht näher bekannten Zwecken gesammelt und dann an diesen geforscht werden. Vordergründig natürlich, um Krankheiten und Pandemien besiegen zu können. Hintergründig, so mutmaßt man hier, dürfte aber genau das Gegenteil passieren, nämlich die Forschung an resistenten biologischen Kampfstoffen, wie Kritiker es vermuten. Tja, das ist ja etwas, was schon länger hinter vorgehaltener Hand diskutiert wird, Andreas. Bill Gates als derjenige, der durch genverändernde Maßnahmen die Welt umstrukturieren möchte. Wie würdest du diese Meldung einordnen?
Tja, also ich hätte da die Theorie, dass das ein weiteres Indiz ist für eine wirklich krude Verschwörung, die im Hintergrund läuft und die sich dann irgendwann leider immer erst im Nachhinein, wenn die Historiker es bewerten, als wahr herausgestellt haben. Aber das sind ja schon ziemlich deutliche Indizien, die auch zu dem passen, was ich gerade im Vorfeld gesagt hatte. In der Tragweite war mir das eben auch noch nicht bewusst.
Und das Ganze, was Bill Gates macht, läuft ja unter der Überschrift Humangenomprojekt. Das ist unter seiner Ägide und kümmert sich darum, vom Aussterben bedrohte Pflanzen- und Tierarten sowie menschliche Krankheiten zu sequenzieren, einschließlich der anfänglichen Sequenzierung des Reiskorngenoms. Also das heißt mit anderen Worten, diese ganzen genverändernden Maßnahmen werden natürlich, also an Mensch, Tier und in der Natur, werden ja zu großen Veränderungen führen. Andreas, ein Eingriff, ein Reinpfuschen in das Werk Gottes.
Ja, das ist es mit Sicherheit. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch wissen, es ist nur das umsetzbar, was auch die Schöpfungsgesetze zulassen. Man könnte nichts konstruieren, was die Schöpfungsgesetze nicht zulassen. Aber ich glaube, der Mensch in seiner Überheblichkeit, in seiner Hybris überzieht hier ganz mächtig und versucht hier tatsächlich die Natur zu verbessern und die, ich sage mal, wesenhaften Kräfte, die dieses umzusetzen haben in der Natur, die leiden vermutlich sehr darunter, unter dieser dramatisch furchtbaren Einwirkung von Menschen. Das erinnert mich an den Turmbau zu Babel, wo hier wirklich in einer Arroganz und Überheblichkeit der Meinung ist, man könnte die Welt verbessern. Es ist, schlimm.
Aber alle machen eben nicht mit. Wir haben ja letzte Woche schon darüber berichtet, dass 16 Bundesstaaten in den USA sich aus den Lockdown-Maßnahmen zurückziehen werden. Und jetzt am kommenden Mittwoch endet zum Beispiel auch im US-Bundesstaat Texas die seit Juli letzten Jahres bestehende Maskenpflicht. Eine Empfehlung zum Tragen bleibt aufrecht, aber es gibt keine Verpflichtung mehr. Und auch so sind ja die Restaurants und die Geschäfte und so weiter geöffnet. Es gibt neben Texas, weitere Staaten, Montana, Iowa, North Dakota, Mississippi, Alaska, Arizona, Florida, Georgia, Idaho, Missouri, Montana, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, South Dakota und Tennessee. Die hatten nie eine richtige Maskenpflicht eingeführt. Dort, wo sie eingeführt worden war, war sie zwar unterschiedlich ausgestaltet gewesen, jetzt nimmt man überall Abstand davon. Und auch in Russland, spannenderweise, wie uns Thomas Röper von Medienkritik übersetzt hat, sieht es ganz anders aus als beispielsweise in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Gestern hat das russische Fernsehen in der Sendung Nachrichten der Woche im Hauptabendprogramm in einem Bericht über das Coronavirus gemeldet, dass die im Westen viel diskutierten Mutationen von Corona laut russischen Wissenschaftlern weder gefährlicher noch ansteckender sind als das ursprüngliche Virus. Das kommt noch dazu. Die Meldung war, schreibt er, für das russische Publikum weitgehend uninteressant, weil die russischen Medien die Corona-Panik, die in deutschen Medien läuft, nicht machen. Daher haben in Russland nur wenige überhaupt von den neuen Stämmen des Coronavirus gehört, die im Westen derzeit die Schlagzeilen beherrschen und die Politik und die Panik befeuern. Thomas Röper sagt weiter, die Meldung russischer Spezialisten, die laufend das Genom des Coronavirus und seiner Mutationen untersuchen und die auch den russischen Impfstoff entwickelt haben, dass die bisherigen Mutationen von Corona nicht gefährlicher oder ansteckender sind als das ursprüngliche Coronavirus, kam daher quasi nebenbei in einem langen Beitrag über die aktuelle Corona-Situation in Russland. Und er sagt, ihn hat die Meldung natürlich elektrisiert. Er verfolgt ja auch die deutschen Medien und deswegen hat er uns das übersetzt. Und ich gehe da mal ganz kurz rein. Das ist nämlich wirklich sehr, sehr spannend im Vergleich zu dem, was in Deutschland und den deutschsprachigen Ländern passiert aktuell. Also, Beginn der Übersetzung. Russland, so das russische Fernsehen, kommt mit Covid ganz gut zurecht. Die dafür eingerichteten Krankenhäuser werden bereits abgebaut. Neue russische Medikamente sind im Überfluss vorhanden. Medikamente. Die Impfungen laufen, die restriktiven Maßnahmen werden immer weiter zurückgefahren. Der russische Impfstoff Sputnik 5 ist in 46 Ländern registriert worden und unsere Wirtschaft ist weniger stark eingebrochen als in Europa und Amerika. Das Coronavirus, so das russische Fernsehen weiter, hat eine veränderliche Natur. und die Entschlüsselung tausender Genome könnte bereits eine staatliche Bibliothek füllen. Aber in jedem Buch ist es das Gleiche, es gibt Tippfehler. In der Sprache der Wissenschaft bedeutet das, dass es verschiedene Mutationen gibt. Kamil Kafizov, Leiter des wissenschaftlichen Teams, das neue Methoden zur Diagnose menschlicher Krankheiten am Institut für Epidemiologie der Russischen Föderation entwickelt, sagt: Wir haben noch nichts Supergefährliches gefunden. Diese Mutationen geben dem Virus noch nicht den Vorteil irgendeiner schnelleren Verbreitung. Sie machen es nicht ansteckender. Wenn Mutationen gefunden werden, die die Eigenschaften des Virus verändern können, wird es zu einem neuen Stamm. So tauchten auf der Welt britische, südafrikanische, brasilianische, japanische, jetzt auch nigerianische Stämme auf. Das Virus versucht, den Impfschutz zu durchbrechen. Und es wird noch bestätigt von dem Leiter der Abteilung Sammlung von Mikroorganismen von Vektor, Oleg Piankov heißt er, und der sagt, die britische Version des SARS-CoV-2-Stamms wird auch durch die Antikörper neutralisiert, die durch Impfungen entstanden sind oder von Menschen, die krank waren, gebildet werden. Also da wird hier gleichgestellt die Herdenimmunität durch Impfung oder eben auch die Herdenimmunität, die jeder Einzelne erlangen kann, die Immunität, wenn er die Krankheit einmal durchlaufen hat oder eine Infektion. Andreas, alles in allem sieht man mehr und mehr, wir haben ja auch über Afrika letzte Woche gesprochen, da gibt es ja auch viele Länderchefs, die einfach sagen, kommt bei uns nicht mehr in Frage, bei uns gibt es die Mikrobe nicht mehr, wir machen diese Lockdown-Maßnahmen nicht mit. Es werden ja immer mehr, es ist längst nicht mehr nur Schweden, sondern das größte Land der Welt, Russland, sagt, wir fahren alles zurück, wir haben alles, hier läuft alles wieder, die Wirtschaft läuft wieder an. Was ist denn das, was da in Deutschland passiert als Schlüsselland?
Ja, Deutschland ist, wie gesagt, das Schlüsselland in Europa und es verdichtet sich dadurch natürlich auch eine Strategie, dass diese ganze Aktion natürlich auch maßgeblich für Europa, das alte Europa, tatsächlich angelegt ist. Zumindest, dass da eine ganz große Rolle bei spielt, das Ganze, nämlich Europa in dieser alten Struktur. Cancel Culture heißt ja auch Cancel Traditionen und alle Dinge, die da dranhängen. Das heißt, die Mentalitäten und so weiter. Die Doktrin der Vermischung, das Gegenteil von der Reinhaltung ist die Vermischung. Beides sind mehr oder weniger rassistische Grundhaltungen, die dahinter stehen. Ob es eine linke oder eine rechte Grundhaltung ist, die dahinter steht, das ist eben halt ziemlich haarig, was da läuft. Und ich glaube, Deutschland sind die Letzten, die sich verabschieden werden von der Maske und sie werden sie bis zum Schluss wahrscheinlich noch tragen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass man irgendwann sagt, ihr braucht sie nicht mehr tragen, aber die Menschen so gehirnverschmutzt sind, dass sie sie weitertragen werden.
Einige. Einige, ja. Ja, und es gibt ja politischen Druck, jedenfalls empfindet Russland das so, gegen Russia Today. Also auch wir zitieren ja hier viel aus RT Deutsch. Es gibt ja schon das deutsche Portal und es soll ja auch einen deutschsprachigen RT-Fernsehsender geben. Und dagegen gibt es massive Angriffe oder eben auch Verhinderungsaktionen. So hat ja zum Beispiel die Commerzbank die Konten der russischen Nachrichtenagentur Russia Today und Rubtli, also es gehört ja auch dazu, geschlossen. Und das sorgt natürlich für gehörige Verstimmung in Moskau. Die Außenamtssprecherin Maria Sacharowa erklärte, wir stufen das als politischen Druck und offensichtlichen Verstoß gegen die Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland zur Gewährung der Pressefreiheit ein. Also wir sprechen ja die ganze Zeit schon über große Missstimmungen zwischen Russland und Deutschland. Und nicht nur Frau Sacharowa, sondern auch Herr Lavrov als Außenminister und auch der Präsident selber, Wladimir Putin, haben sich ganz klar geäußert in den letzten Wochen dazu, dass sie Deutschland eben auch als Schlüsselland betrachten für Aktionen und Agitationen gegen Russland, um eben auch Europa mit ins Boot zu nehmen, beziehungsweise die EU, und eben auch Joe Biden von den USA gegen Russland einzuschwören.
Ja, offenbar hat man in Deutschland Angst davor, dass tatsächlich andere Meinungen zugelassen werden. Wobei ich das gar nicht verstehe. Wenn man so von seinem Weltbild überzeugt ist, verstehe ich gar nicht, wie man davor Angst hat, dass irgendwelche Leute propagandistisch da etwas aushöhlen können. Das kann man ja beim Namen nennen. Es kommt zu einem Diskurs und der Bessere möge gewinnen. Aber das findet hier nicht statt. Nein. Doppelmoral hoch drei. Wir haben die alten Strukturen wiederhergestellt. Die Joe Biden-Administration und ihre entsprechenden Angehörigen der NATO mit ihren Kriegsministern bauen momentan gerade in Norwegen, wie gesagt, an der russischen Grenze neues Militär auf und so weiter und so fort. Der Chef eines großen Wirtschaftsverbandes, Professor, wie heißt er nochmal, ich weiß es nicht mehr, aus Kiel, international auf jeden Fall, sagt ganz eindeutig im Rahmen seines internationalen Wirtschaftsverbandes, dass wir das Ziel haben, in der westlichen Welt die russische Struktur der Politik zu verändern. Das heißt, das sind ganz klare Angriffe, die artikuliert werden. Gleichzeitig die Kriegsminister des Westens allerdings sich dann hinstellen und sagen, dass China und Russland schon wieder einen entsprechenden Druck aufbaut gegenüber dem Westen. Und jetzt geht es nur über einen RT-Fernsehkanal, was versucht wird, mit allen Mitteln zu verhindern. Was hat das Ganze eigentlich noch mit Demokratie zu tun? Es ist schon ein erbärmliches Verhalten und irgendwo müsste man doch da an der Stelle auch mal von Seiten der Massenmedien sagen, warum haben wir eigentlich Angst vor anderen Meinungen? Wir können doch diskutieren darüber. Oder habe ich Demokratie falsch verstanden?
Meinst du Herrn Felbermayr?
Felbermayr heißt er, genau.
Das ist der IFW-Chef aus Kiel, ganz genau. Ja, und ich will noch mal ganz kurz hier auf diese Russia Today-Thematik eingeben. Also, nach Angaben von Russia Today hat die Commerzbank bereits Ende November 2020 eine jährliche Gebühr im Umfang von 0,3% vom Saldo am Jahresende eingeführt und dabei die im Vertrag verankerte Ankündigungsfrist verletzt. Daraufhin hat Russia Today Anträge auf Kontoeröffnung an mehrere deutsche Banken und europäische Banken geschickt, die in der Bundesrepublik Niederlassung haben. Die meisten Anträge wurden abgelehnt und die restlichen blieben unbeantwortet. Klingt ein bisschen wie eine Art Gleichschaltung, darf man ja nicht sagen, ne?
Ja, das ist eben halt nichts anderes als die Mentalität Nordkoreas. Da läuft das ganz genauso. Also das erinnert einem ja. Das Interessante ist ja, dass man dann solche Diktatoren als Diktator bezeigt, seine eigene Diktatur aber als Demokratie. Es ist schon lustig.
Ja, und hier ist eine Leserzuschrift noch angekommen. Wir hatten ja am vergangenen Freitag darüber gesprochen, dass der Spiegel wie auch die Bild-Zeitung nun heftige Kritik an den Entscheidungen der Bundesregierung geübt haben. Also da ist schon von Rücktritt Herrn Spahns die Rede oder zumindest der Forderung und so weiter. Und hier schreibt jemand, Sie berichten heute über die Kritik des Spiegels und der Bild. Herr Popp sah darin ein abgekartetes Spiel. Sie waren sich nicht sicher, wie hier die Kritik an der Kanzlerin mit hineinpasst. Ich glaube, es ist genauso, wie Herr Popp sagt und erinnere mich an das In the Great Reset geschriebene, dass die einzelnen Regierungen versagen werden und die Lösung eine Weltregierung sein wird. Ich habe das Gefühl, dass dies nun genau aufgebaut wird. Die, also, und das wird hier nochmal dann so ein bisschen dargestellt, an welchen Punkten sich das festmacht. Andreas, also wir haben ja jetzt nicht nur von Springer und von Spiegel heftige Kritik an der Regierung. Inzwischen folgen nahezu alle, stellen ein absolutes Versagen fest. Nun ist im September Bundestagswahl. Wie ordnest du das ein? Schätzt du ein, dass bis dahin vielleicht die Regierung kaputtgeschossen wird, dass dann Chaos herrscht? Viele fragen jetzt, wir sollen auch eine Empfehlung machen, welche Partei man wählen könnte, die AfD oder die Basis oder was soll man machen? Es ist jetzt schon eine ziemliche Verwirrung.
Ja, also meine Erfahrung zeigt, dass man den politischen Akteuren, die in der Spitze oben ihre Headlines setzen, jeden Tag neu, dass man denen nicht trauen darf, sondern meist das Gegenteil der Fall ist. Das zeigt mir leider meine Erfahrung, weil einfach die Unwahrheit gesagt wird. Aber ich habe so das Gefühl, dass auch da mittlerweile alle Dämme gebrochen sind, was Ehre und Ethik anbelangt. Das ist einfach aus meiner Sicht so. Und ich vermute tatsächlich, dass es gehört zum Spiel, aber es wird sich natürlich zeigen. Das kann auch sein, dass man die Regierung vorher noch mal versucht wird, rauszunehmen, um Demokratie vorzugaukeln. Denn das Interessante ist, die Kritiker stellen sich ja nicht hin und kritisieren die Politik in ihrer Grundausrichtung, sondern sie kritisieren die Politik, dass ihre Grundausrichtung nicht radikal genug durchgesetzt wird. Das heißt, es muss stärker durchgesetzt werden, was Frau Merkel eingesetzt hat und was sie gerade macht. Das heißt also, noch schneller impfen, noch mehr impfen und so weiter. Das heißt, die Diskussion und Kritik geht darauf, dass man sagt, es ist nicht genug Impfstoff da und man hat bei der Bestellung versagt und bringt jetzt die Menschen in Gefahr. Das heißt, die eigentliche Opposition, die Gefahr, dass man sagt, wir müssen jetzt diejenigen, die nicht geimpft werden wollen, zu Wort kommen lassen, dass man deren Opposition zugrunde legt, die findet ja gar nicht statt. Und der Normalbürger sagt dann, wenn die Regierung jetzt sagt, wir wollen das so und so machen und jetzt kommt die Kritik und die Opposition und sagt, ihr macht das nicht hart genug, dann zieht man sich doch lieber zur Regierung hingezogen. Das ist auch ein Spiel, weil die ja weniger hart ist als die andere. Und seine eigene Meinung kommt, wie gesagt, nicht zum Zuge. Und dann hat man das Gefühl, wahrscheinlich liege ich mit meiner Meinung falsch. Das sind Erziehungsmaßnahmen nach der Psychologie der Massen von Gustave Le Bon.
Eine andere Zuschrift, da wird die Frage geäußert, ob es sein kann, dass, wenn es zur Bundestagswahl Ende September kommen wird, dass dann diejenigen, die sich noch nicht haben impfen lassen, eventuell nur noch per Briefwahl impfen dürfen, was natürlich gehörige Fehlerquellen birgt, die wir gerade in den USA feststellen dürfen, ist natürlich ein Verschwörungsgedanke, aber wenn man sich jetzt so langsam ansieht, wie sich die Dinge entwickeln, wer jetzt noch einkaufen darf, nämlich nur noch mit negativem Test. Ich habe auch gerade was eingestellt von einem großen Mediengerätehersteller, wo man sogar seinen Personalausweis vorlegen muss, neben dem negativen Test. Also das sind jetzt extreme Kontrollmaßnahmen. Hältst du sowas, Andreas, hältst du das für möglich, dass dann die Ungeimpften nur per Briefwahl agieren können?
Also ich gehe davon aus, das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie sehr die unendlichen Propagandamaßnahmen, die in den nächsten Monaten auf uns einprasseln werden, wie sehr die wirken auf die Menschen. Aber wenn es tatsächlich, Geld spielt ja keine Rolle. Also Geld ist ja da ohne Ende. Man zieht ja eigentlich den Staatsbankrott nur ein bisschen vor. Mehr passiert nicht. Der Staatsbankrott ist mittlerweile nicht mehr abzuwenden. Es geht jetzt nur noch um die Frage, wann und nicht mehr ob. Das ist zumindest meine Sichtweise. Und wenn man es denn eben halt zur Zeit der Wahl dann eventuell nicht geschafft haben sollte, die Leute so hinter die Regierungsmaßnahmen, egal ob die nun rausgewechselt wurde und andere das machen, die noch härter sind, so wie es die Opposition fordert, die sogenannte Scheinopposition, Spiegel und Welt und so weiter, sondern ich glaube ganz einfach, dass man dann sagen wird, ja, also aus Gefährdungsgründen dürfen natürlich die Ungeimpften nur an der Briefwahl teilnehmen und wir wissen, dass man mit Briefwahlen natürlich die maximalen Manipulationsmöglichkeiten hat. Das haben wir gesehen spätestens in der US-Wahl und mich würde nicht wundern, wenn das Schule macht, denn der Bann des Betruges tatsächlich ist aus meiner Sicht, das ist meine persönliche Meinung, möchte ich nochmal hier ganz klar sagen, ist hier aus meiner Sicht ganz deutlich etabliert worden und das würde mich nicht wundern, wenn diese amerikanischen Mechanismen, man darf nicht vergessen, wie sehr Deutschland mit USA verbunden sein muss, nach Grundgesetz übrigens auch, 139 Grundgesetz, also dass da natürlich dann ähnliche Muster zu erwarten sind.
Wir werden es sehen. Noch zur Frage, also es sind wirklich ernst gemeinte Zuschauer, Hörer, Leser fragen, wer soll denn gewählt werden? Also man ist jetzt sehr verwirrt. Frau Merkel, ach nein, die macht jetzt so viel Fehler, die möchte man nicht mehr wählen. Die Grünen aber auch nicht, die Linken auch nicht. Was du denn so empfehlen würdest?
Ich will das nicht sagen, was ich wirklich denke, weil das demotiviert dann wahrscheinlich auch. Aber Ich glaube, wenn wir irgendetwas ändern wollen, die Menschen etwas ändern wollen, dann geht es nur, indem sie irgendwann sagen, wir sind viel, viel mehr. Und zwar viel, 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 viel mehr, nämlich über 99% sind die Menschen, die unterdrückt sind, und unter 1% sind die Menschen, die das Ganze steuern und unterdrücken. Und nur auf dieser Schiene wird es laufen. Und die Parteiendemokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die ja automatisch zu einer Tyrannei führte, das hat ja auch Platon schon gesagt, dass er gesehen hat, dass die Demokratie immer zu einer Tyrannei führen muss, denn das ist das Wesen der Demokratie, dann bezweifle ich, dass man durch Wahlen überhaupt was ändern sollte. Aber wenn man etwas wählen sollte, weil man versucht, damit vielleicht noch etwas aufzuhalten oder zu steuern, dann natürlich die Opposition und nicht die sozialistischen Einheitsparteien.
Schnitt, du hast überhaupt kein Wort heute gesagt zu diesem besonderen Datum, Andreas, nämlich dem 8. März. Der 8. März ist Weltfrauentag. So, jetzt guckst du auf einmal, als ob du eiskalt erwischt wurdest.
Ja, also das hatte ich mir auch schon was ganz Besonderes ausgedacht. Du bekommst heute sogar Sahne mit in den Kaffee rein. Also da lassen sich mich ja nicht lumpen, und das sollte eine Freude, sollte aber eine Überraschung sein.
Also ich habe fast den Eindruck, dass du am selben Strang zu ziehen scheinst wie Alice Schwarzer, die Cheffeministin Deutschlands, denn die fordert die Abschaffung des Weltfrauentages. Sehr spannend, also eigentlich war sie mal dafür und fand das auch ganz toll, aber ich glaube, mit ihren 78 Jahren ist sie jetzt auch desillusioniert über diese Welt. Sie hat gesehen, dass all das, was sie gefordert hat, eben irgendwie nicht funktioniert hat. Auch eine deutsche Bundeskanzlerin hat nicht dafür gesorgt, dass die Welt besser geworden ist. Auch eine deutsche EU-Kommissionspräsidentin wird ständig angegriffen wegen einer Menge Fehler, wie auch die deutsche Bundeskanzlerin. Man kann also nicht sagen, dass sie es jetzt überragend besser machen würden als irgendein Mann. Vielleicht hat Frau Schwarzer das auch erkannt. Sie ist ja eng befreundet mit den beiden. Also sie sagt auf jeden Fall, sowas braucht man nicht mehr. In einem Kommentar der ihrer eigenen Zeitschrift Emma hat sie den Tag jetzt für gönnerhaft erklärt und nennt ihn eine sozialistische Erfindung, die auf einen Streik von tapferen Textilarbeiterinnen zurückgehe. Die Frauenbewegung sei Anfang der 70er Jahre im Westen aus Protest gegen die patriarchale Linke entstanden. Rechtfertigt sie sich jetzt, denn sie fand das alles mal gut. Diese Linken hätten zwar noch die letzten bolivianischen Bauern befreien wollen, zugleich aber die eigenen Frauen und Freundinnen weiter Kaffee kochen, Flugblätter tippen und Kinder versorgen lassen. Statt realer Gleichberechtigung setze der Frauentag, der seit 2019 in Berlin sogar ein Feiertag sei, lediglich auf eine symbolische Schmeichelei. An der Unterbezahlung von Frauen im Beruf und ihrer Hauptzuständigkeit für die Gratisarbeit im Haus ändere dieser Tag jedoch nichts. Statt wirklicher Veränderung würden Frauen mit lauwarmem Sekt im Büro und den immer gleichen Sprüchen in der Politik abgespeist. Herr Popp.
Ja, spannend finde ich, dass sie die niederen Arbeiten, die sie aufzählt, gleichsetzt mit der Kindererziehung, die damit auftaucht. Also es ist schon unglaublich. Also irgendwelchen Müll wegbringen ist ungefähr genauso werthaltig, wie ein Kind zu erziehen und auf sein Leben vorzubereiten. Da erkennt man natürlich eine gewisse Grundhaltung. Aber ein Frauentag erübrigt sich ja sowieso, da wir ja gar keine Geschlechter mehr haben und man sich jeden Tag umentscheiden kann. Und ich würde mich dann heute auch gerne entscheiden, dass ich heute Frau bin und morgen dann wieder Mann. Und dann könntest du mir den Kaffee dann an den Tisch bringen.
Ich? Dir?
Ja, ich bin heute Frau. Heute habe ich mich entschieden.
Da komme ich nicht klar. Also so schnell und so einfach geht das nicht. Du weißt, politische Programme, jedenfalls deren Veränderungen, dauern oft Generationen. Also so einfach an einem 8. März morgens kurz vorm Kaffee ist es nicht zu machen. Aber ich möchte doch noch mal auf etwas zurückkommen, weil ich mich vor einigen Jahren mit der Vita von Alice Schwarzer näher beschäftigt habe. Und da gibt es ja auch Biografien. Und eine der Biografien über das Leben von Alice Schwarzer hat Bascha Mika geschrieben. Das ist die ehemalige Taz-Chefin gewesen. Und ich gucke mal, ob ich die noch finde, diese Biografie. Also auf jeden Fall ist es sehr, sehr spannend, um herauszufinden, wie die arme Alice Schwarzer in diese dunklen Irrtümer gelangen konnte von Feminismus und Gender Mainstreaming. Und ich habe ja auch in meinen Büchern Eva-Prinzip und so weiter hinreichend darüber berichtet, auch übrigens über die Angriffe von Alice Schwarzer gegen mich, als ich mit meinen Thesen für eine neue Weiblichkeit auf diese Weltbühne hier gegangen bin und gesagt habe, nicht nur Karriere ist das Wichtige, sondern dass wir uns als Frauen natürlich schon auch eine Lebensstrategie überlegen und nicht erst mit 35 oder 40 darüber klagen, dass wir noch keine Kinder haben, weil wir uns nur um die Karriere gekümmert haben. Oder wenn wir Kinder bekommen, dass wir sie dann einfach in fremde Hände sofort weggeben. Und spannend ist, dass offenbar, wenn man eine solche Einstellung wie Alice Schwarzer hat, dass nämlich Hausarbeit etwas Niederes ist und Kindererziehung etwas Niederes ist, dass es dafür Gründe gibt in der eigenen Vita. Und habe immer wieder darauf hingewiesen, dass es so schön gewesen wäre, wenn Frau Schwarzer sich vielleicht eines Therapeuten mal bedient hätte, der ihr die Zusammenhänge ihres eigenen Lebens hätte ein bisschen erläutern können. Nämlich in dieser Bascha Mika Autobiografie über Alice Schwarzer, gegen die Frau Schwarzer übrigens, ich glaube, versucht hatte zu klagen. Also glücklich war sie damit gar nicht. Da ist nämlich Folgendes rausgekommen. Bascha Mika, die Journalistin, hatte noch die Mutter von Alice Schwarzer interviewt für dieses Buch. Und die Mutter, die hieß wohl Erika, und die Mutter hatte also berichtet, dass sie im Haushalt ihrer Eltern lange gelebt hätte, also auch schon als erwachsene Frau. Und wiederum ihre Mutter, die Oma also von Alice Schwarzer, eine Feministin war. Und die ist also zu politischen Diskussionen und zu politischen Kreisen gewandert und hat ihre Tochter Erika dahin immer mitgenommen. Der Vater ist zu Hause geblieben und hat die Hausarbeit gemacht. Und dann ist die Erika ungewollt schwanger geworden. Und das hat die Mutter derartig erbost, dass die Erika, so sinngemäß steht es in dieser Biografie, dass die Erika also nicht mehr zum Diskutieren mit durfte, sondern zu Hause bleiben musste, bis das Kind da war. Und als das Kind dann da war, dann ist der Vater von der Erika also abgeordnet worden für die Kindererziehung, fürs Kochen, für den Haushalt, während die beiden Frauen wieder zu politischen Diskussionen gegangen sind. Und damit kann man natürlich auch das abfällige Bild über den Mann erkennen, welches Alice Schwarzer in nahezu allen ihren Veröffentlichungen gezeichnet hat. Der Mann ist ja entweder ein gewaltbereiter Macho oder er ist ein Weichei, ein Waschlappen, ein Warmduscher oder was auch immer man für Begriffe. Du zuckst bei jedem zusammen, Andreas, um Himmels Willen. Das ist natürlich überhaupt nicht damit gemeint, sondern ich weiß, auch wenn du mir mal einen Kaffee kochst, dass du ein gestandener Mann bist und bleibst. Und an dir würde auch Alice Schwarzer sich die Zähne ausbeißen, wie auch ich das manchmal tue. Also ich finde es spannend, wenn man so eine Kindheitsgeschichte in den Kontext der Lebensaufgabe stellt.
Also ich habe mich auch nicht angesprochen gefühlt, weil ich weder ein Beckenrandschwimmer bin, noch ein Brötchen über der Spüle aufschneider, sondern ich bin ein richtiger Mann und ich lege auch Wert auf Mann und Frau und ich schätze und verehre eben halt auch meine Frau. Und das ist ganz wichtig. Bin natürlich dann auch mit allen Mustern natürlich dann auch dabei und möchte das dann natürlich auch wirklich durchziehen, das Ganze. Nein, das Problem ist ganz einfach Mann und Frau. Wenn man beispielsweise die Frau als Mutter, ich glaube, eine größere Karriere kann man kaum machen, als ein Kind in die Welt zu entlassen, nachdem man es dann wirklich großgezogen hat und auf diese Welt vorbereitet hat. Nennt mir mal einen größeren Erfolg, den man überhaupt haben kann. Wenn man das erkennen würde und eine Mutter und Hausfrau ihrer Arbeit entsprechend finanziert werden würde. Das sind doch nur die Muster, die uns dazu gebracht haben. Stellen wir uns vor, die Menschen würden nach Leistung bezahlt. Und ein Bankberater, der andere Leute Geld Gassi führt und regelmäßig vernichtet, der bekommt 2000 Euro. Eine Mutter, die Kinder auf die Welt vorbereitet und all die wichtigen Dinge macht, die wirklich relevant sind, um ein Leben lebenswert zu machen, die bekommt eben halt pro Kind 10.000 Euro im Monat. Und schon hätten wir natürlich eine ganz andere Wertigkeit auch in dem Status der einzelnen Berufe. Das ist doch nur eine Frage, wie wir die Muster aufgebaut haben. Die kann man ganz einfach brechen. Ich wäre dafür, die Kinder sind das Wichtigste auf der Welt, was wir haben, denn sie bestimmen unsere Zukunft. Und das, was wir gerade machen, ist das Treten dieser Kinder. Und Frau, wie heißt sie nochmal jetzt hier?
Frau Schwarzer,
ich will mir ihren Namen gar nicht merken, die trägt nicht gerade dazu bei, dass diese wichtigsten Aufgaben auf dieser Welt tatsächlich forciert werden, positiv, sondern genau das Gegenteil tritt hier ein.
Ja, ich bin früher aggressiver gegen Frau Schwarzer aufgetreten, weil ich natürlich sehe, welch immense Verantwortung sie für all das hat, was auf dieser Welt oder im deutschsprachigen Bereich falsch gelaufen ist, also sagen wir mal gesellschaftszerstörend. Heute kann man wirklich sagen, man wird ja auch ruhiger und milder. Also entschuldigen kann ich gar nichts, aber für die Konsequenzen ist sie halt selber verantwortlich. Wir wissen um das Gesetz auch des Karmas. Und ja, sie hat viele Frauen in die Irre geschickt und tatsächlich zum Teil mich auch. Also ich muss wirklich sagen, ich musste mich auch von einigen schwarzerischen Dogmen befreien auf meinem eigenen Befreiungsweg. Und ich kenne viele Frauen, die Karrierefrauen waren und die dies eben dann auch tun mussten, um wieder in das Zentrum ihres eigenen Ichs zu kommen. Sehr konservative Werte, sehr traditionelle Werte, die hier vertreten werden, die natürlich zum Cancel Culture Konzepte überhaupt nicht passen, aber vielleicht wird Frau Schwarzer, die das Cancel Culture auch schon beklagt hat, eventuell erkennen können, dass sie eine der Vorhüter oder der Vorprescher dieser Cancel Culture Ideologie gewesen ist. In diesem Sinne, Andreas, du hast wieder sehr viel geredet heute. Wir sind schon wieder über anderthalb Stunden. Wir sehen uns oder hören uns nachher beim Abendgebet wieder und was tust du jetzt am Weltfrauentag?
Ich werde dich im Rahmen des Weltfrauentags jetzt hier vom Tisch direkt an den Schaukelstuhl rüberwuppen, also rübertragen. Dann setze ich dich dorthin, schaukel dich den ganzen Tag und bring dir den Kaffee, Kuchen, mit Sahne, ohne Sahne, was immer du möchtest. Heute bist du die Hauptperson.
Und was gibt's zum Mittag?
Nudeln. Mehr kann ich nicht.
Also, liebe Frauen, lasst euch feiern oder auch nicht, weil was Besonderes sind wir Frauen nicht. Die Männer sind genauso toll. Unsere Kinder, da sollten wir das Hauptaugenmerk drauflegen und auch auf die alten Menschen. Und wir hoffen, dass diese Menschheitsfamilie in der Zukunft die Chance hat, gesünder zu werden. Wir werden alles dafür tun. In dem Sinne.
Alles Liebe. Ciao, ciao.
Ciao.